Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 576. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin.
Hallo und Grüße.
Und die Patricia.
Hallo.
Wir wollen heute mal ein bisschen Ausblick wagen auf die letzte Phase der Bundesliga-Saison oder generell der Saison 24-25. Ist ja nicht nur Bundesliga, da ist ja auch noch ein bisschen internationales Gedöns mit dabei. Da werden wir uns jetzt mal gleich mit beschäftigen. Bevor wir das aber tun, natürlich wie immer am Anfang einer jeden Sendung der obligatorische Hinweis, dass ihr dieses wunderbare Produkt, diesen wunderbaren Podcast hier unterstützen könnt, damit wir auch jetzt den Rest der Saison noch überstehen und dann uns auch wappnen können für die neue Saison. Von daher schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann sagen wir auch recht herzlich Dankeschön. So. Und ob wir uns für diese Saison am Ende des Tages bedanken müssen oder nicht, das wird sich noch zeigen, weil die Eintracht steuert jetzt drauf zu, diese letzte Phase anzutreten. Wir hatten ja jetzt so ein bisschen Länderspielpause und haben jetzt ja auch die letzte Woche mal genutzt, um vielleicht auch bei uns so ein bisschen die Akkus aufzuladen, ähnlich wie Dino Topmöller das mit seiner Mannschaft gemacht hat. Und von daher an euch jetzt mal die Frage, mit welcher Stimmung geht ihr denn jetzt in diese letzte Saisonphase? Seid ihr zufrieden? Seid ihr angespannt? Was ist so eure Eintracht-Stimmung? Marvin, was ist deine Eintracht-Stimmung?
Hyped. Ich sag's, ja, auf jeden Fall. Jetzt ist jetzt die heiße Phase. Es ist so krass, wie ich zwischenzeitlich das Gefühl hatte, als würde diese Saison doch einen längeren, wie soll ich sagen, Zirkel mit sich nehmen. Und es wäre irgendwie schwierig, jetzt von Monat zu Monat zu kommen. Und wir sind jetzt hier so Ende März und ich muss sagen, jetzt kribbelt's und jetzt ist es auch schon bald wieder vorbei. Und ich bin jetzt absolut hyped, denn vor der Tür stehen wichtige Wochen, wichtige Spiele, sowohl in der Liga als auch dann natürlich in der Europa League. Und ich habe jetzt ein bisschen Zuversicht gewonnen, dass wir die nächsten Spiele gut bestreiten können. Und wir haben es selbst in der Hand, wirklich direkt die Champions League Quali zu schaffen. Und dementsprechend, ich bin hyped auf jeden Fall. Es kribbelt jetzt langsam.
Du sprühst ja quasi vor Energie, ist ja Wahnsinn. Patricia, ist dein Energielevel ähnlich hoch, wenn es um die Eintracht geht?
Ich habe komischerweise auch relativ viel Bock, muss ich sagen. Ich glaube, es liegt jetzt so ein bisschen an der Länderspielpause auch, dass da jetzt mal kurz nichts war und ich habe auch wirklich so mein Fußballhirn ein bisschen ausgeschaltet und mich mit anderen Dingen beschäftigt und ich glaube, das hat ganz gut getan. Und jetzt habe ich so Bock auf den Endspurt. Einfach, ich glaube auch, weil wir es jetzt so gelabelt haben als Endspurt und man jetzt so realisiert, okay, jetzt zählt's, jetzt entscheidet sich, wo landet man am Ende, wie läuft's europäisch, wie sieht dann die nächste Saison aus und da habe ich schon irgendwie Lust drauf jetzt. Also es kommen jetzt auch krasse Spiele noch, von daher, yo, ich würde sagen, let's go.
Yo, ja.
siehst du mal, so geht's. So schnell geht's. Ja, jetzt, René, jetzt musst du auch angesteckt sein, ja, weil
ich
ist natürlich auch
ich
genau
bin auch
das,
ein bisschen angesteckt. Also meine Stimmung ist, also so ein gewisses Grundkribbeln ist bei mir jetzt auch schon mittlerweile da, was auch einfach, was heißt mittlerweile, es war die ganze Saison schon, man hatte zwischenzeitlich tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, ja, es zieht sich etwas, weil ja auch dieses Schneckenrennen da irgendwie immer war, aber jetzt auch so mit Wissen, dass das Thema jetzt irgendwie ich habe vorhin nachgezählt, es sind nach dem Stuttgart-Spiel am Samstag sind es noch 7 Wochen, dann ist die Saison schon wieder rum. Es ist wahnsinnig, wie schnell das jetzt auf einmal geht. Aber da ist jetzt auch bei mir so eine gewisse Anspannung, so eine gewisse Vorfreude, wie das weitergeht und gleichzeitig aber auch so ein bisschen so Unsicherheit, weil man ja dann doch auch irgendwie so ein Stück weit gebranntes Kind ist oder wie sagt man so schön, erfahren, dass das vielleicht jetzt doch noch irgendwie ein bisschen anstrengend werden, hinten raus werden kann. Also ich bin nicht ganz so euphorisch wie ihr, aber ich habe schon richtig Bock jetzt auf diese letzte Phase, muss man sagen.
Ich verstehe das voll, weil klar, es lief ja jetzt vor der Länderspielpause. Also natürlich, Amsterdam war gut, Bochum war im Endeffekt dann gut. Also die Ergebnisse sind dann auch wieder reingekommen. Aber wir erinnern uns, davor war es ja jetzt auch nicht die allerbeste Phase der Eintracht in dieser Saison. von daher verstehe ich so ein bisschen, wo es herkommt, auch dieses so mit so einer kleinen Skepsis dran zu gehen. Und ich glaube, ich versuche das selbst gerade so ein bisschen wegzuschieben, weil ich mir jetzt so gedacht habe, jetzt war so eine Pause, jetzt geht's in den Endspurt und die zumindest so die letzten Ergebnisse haben dann wieder Hoffnung gemacht und ja, es ist jetzt alles offen. Und ich glaube, ich will da auch einfach jetzt erstmal positiv rangehen. Ich meine, gebrochen werden können wir dann immer noch. Von daher, vielleicht gibt's vielleicht gibt's in ein, zwei Wochen dann wieder genug zu meckern und ich will es mir jetzt gerade noch nicht antun.
Also ja, es ist ja tatsächlich so, ne? Dieser Podcast hier ändert schneller seine Meinung als Politiker ihre Standpunkte wahrscheinlich manchmal. Also insofern,
oh, kommt auf den Politiker, glaube ich, drauf an.
Ja, kommt da wirklich tatsächlich drauf an. Aber klar, zwischen himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, na klar, wir sind natürlich abhängig von den Ergebnissen der Eintracht. Aber es ist natürlich klar, Patrizio, du hast wirklich gut gesagt, es ist natürlich so, wir kommen aus einer durchaus nicht unkomplizierten Phase. Die Niederlage gegen Berlin hat uns, glaube ich, alle ein bisschen wütend gemacht, ne, nach den beiden anderen Spielen, München und Leverkusen, wo man im Endeffekt ja auch noch beide Augen zudrücken kann, so what, aber das Spiel gegen Berlin, die gegen niemanden wirklich gut spielen, außer auch selbst gegen uns haben sie nicht gut gespielt, wir waren einfach schlecht.
Wir waren schlecht, genau, wollte ich gerade sagen, wir waren einfach nicht mal auf deren Niveau teilweise.
Genau, aber wirklich war es ja, es war ja dann trotzdem auch ein Weg nach vorne, dass wir ja sowohl gegen Amsterdam wirklich brilliert haben, gut, ne, auch da beim Rückspiel war es die zweite Mannschaft der von Ajax, ne, muss man dann auch irgendwie, muss man wirklich anders sehen, aber trotzdem auch gegen Bochum dann die wichtigen Punkte geholt. Und es ist natürlich so, klar, kann man natürlich auch immer skeptisch sein. Ich glaube, wir müssen immer wissen, das ist halt die Frankfurter Eintracht. Aber es ist ja trotzdem so, dass jetzt gegen den VfB Stuttgart das nächste richtig wichtige Spiel ansteht. Und es ist halt trotzdem auch ein bisschen was anderes, weil das ist ein Saturday-Night-Game. So, das ist jetzt wirklich Saturday Nights are right for fighting, jetzt mehr oder weniger. Es ist jetzt ein Samstagabendspiel, es ist einer der wenigen Abendspiele, die wir tatsächlich einfach generell noch haben. Ja, die Eintracht spielt ansonsten total oft sonntags und na klar, wegen Europacup wissen wir auch Bescheid, aber das, so ein Abendspiel zu Hause gegen den VfB Stuttgart, da habe ich auch ein bisschen Angst. Also ich bin jetzt seit einer Woche total mitgenommen, ja, und ich habe so ein bisschen Angst und ich habe aber noch mehr Vorfreude, weil das ist ein Spiel, das ist ein guter Gegner, aber wo ich theoretisch auch glauben würde, das ist auch ein Gegner, der uns ja durchaus schon ein bisschen liegt. Also es ist ja nicht so, als wäre es jetzt, also Angstgegner ist es ja nicht. Erinnern wir uns im November Hinspiel, da haben wir auch gegen Stuttgart gewonnen. Ne? Das war auch ein krasses Spiel. Und ich glaube, die
Eintracht war so verrückt.
Ja, kann das replizieren.
Ja. Bevor wir über Stuttgart sprechen, würde ich gerne noch eine Frage einschieben, weil ihr gerade eben ja schon gesagt habt, dass wir eben jetzt aus so einer Phase kommen, wo es jetzt irgendwie mal nicht so gut lief und wir haben ja auch am Anfang der Saison gesagt, ja, es ist so eine junge Mannschaft und ne, man muss ja auch erstmal irgendwie gucken und wir dürfen die Erwartungen nicht hochschrauben und es muss, wie hat Basti immer so schön gesagt, es muss auch mal drin sein, dass es mal ein Jahr gibt, wo man nicht international irgendwie spielt, das muss auch immer irgendwie drin sein. Und aber auf der anderen Seite hängen wir jetzt auch irgendwie seit dem 9. Spieltag in diesen Top 4 da oben drin, mal auf dem 2., mal auf dem 3., dann auf dem 4. Aber wir sind da seit dem 9. Spieltag nicht irgendwie rausgerutscht, was ja auch unter anderem irgendwie dran liegt, dass die anderen auch mit uns teilweise einfach schlecht waren. Jetzt würde ich an euch gerne mal die Frage stellen, was ist denn so euer Minimum, was am Ende der Saison erreicht werden muss, damit ihr sagt, das war eine gute Saison? Also nicht, das war eine okaye Saison oder das war eine überragende Saison, sondern dass ihr sagt, ja, das war eine gute Saison. Was ist das, was am Ende des Tages, am Ende der Saison auf dem Zettel stehen muss? Marvin.
Ja, ist eine taffe Frage. Es ist wirklich ein ja, ich weiß, ich merke, du hast dich vorbereitet.
Yes.
Wahnsinn. Liebe Leute, dafür bezahlt ihr das Geld, ja, was ihr hier kostenlos uns gebt. Nein, ist Wahnsinn, aber ist doch schön. Also es ist insofern einfach schwierig, weil es natürlich eine fiese Frage ist, denn normalerweise hätte ich am Anfang der Saison gesagt, ey, wenn wir 5., 6. werden mega, ne? Unterschreibe ich total gut, weiter geht's, ne? Europa League liegt uns eh, das wären beides Positionen gewesen, in denen wir hätten sagen können, okay, Europa League. Jetzt sind wir aber, du hast ja richtig erwähnt, als alter Experte, dass wir schon so lange jetzt da oben in der Phalanx der ganz Großen unterwegs sind. Zuletzt ja erst von Platz 3 auf 4 gerutscht. Insofern ist natürlich, ja, nagt natürlich der Ehrgeiz ein bisschen an mir. Und da muss ich schon sagen, Stand jetzt wäre es für mich wirklich nur eine sehr, sehr geile Saison, wenn ich sagen würde, die Eintracht kommt direkt in die Champions League, würde sich qualifizieren. Ja,
Also du sagst Minimum Platz 4, damit ja. du sagst, es war eine gute Saison.
Es war eine richtig gute Saison. Ich will nicht sagen, also es war eine wirklich eine gute Saison, dann sage ich Platz 4, weil, das muss ich auch dazu sagen, die Eintracht natürlich auch mit den Schwächen der anderen dann besser umgegangen ist. Es kann ja sein, dass wir nur runterrutschen und sagen, ja, scheiße, und am Ende landen sie doch vor uns. Aber es ist natürlich so, dass Vereine wie Stuttgart, wie Dortmund, auch der Gladbach hat noch nicht seine alte Schwäche wieder zurückerobert. Auch Leipzig, die sind alle Stand jetzt hinter uns. Mhm. Und dann ist es eine gute Saison. Wenn wir aber am Ende deren Schwäche nicht ausnutzen, ja, dann bin ich ein bisschen sauer.
Okay. Also ich höre da auch raus gestiegene Erwartungen. Patricia, wie ist es bei dir?
Verstehe ich. Ich habe aber das Gefühl, das wäre trotzdem eine überragende Saison, wenn man sich im Endeffekt für die Champions League qualifiziert. Also ich verstehe, dass es jetzt eigentlich greifbar ist und dass es im Endeffekt auch ärgerlich wäre. Ich fände es, glaube ich, auch ärgerlich, wenn man das jetzt wieder auf die letzten Meter verspielt. Finde aber auch, also die Frage war ja nach einer guten Saison, nicht überragend, nicht okay. Mhm. Und ich glaube, eine gute Saison wäre für mich, wenn man sich einen Euroleague-Platz sichert und nächste Saison wieder international spielt. Und zwar explizit nicht Conference League, sondern Euroleague. Und sich halt nicht komplett schlecht verkauft jetzt noch auf die letzten Meter, ne? Aber ich glaube, das wäre dann für mich eine Saison, wo ich sagen kann, alles in allem war es eine gute Saison, auch mit dem Hintergedanken, dass man ja schon im Winter so einen krassen Abgang hatte mit Omar Mamouche. Ich sag's jede Woche gefühlt wieder, aber es ist nun mal so, das war jetzt schon nicht leicht zu kompensieren auf die Schnelle und ist auch nicht 1:1 zu ersetzen. Von daher finde ich schon, wenn man alles mit einrechnet, dass es dann auf jeden Fall eine gute Saison war, wenn man sich einen Euroleague-Platz am Ende sichern kann.
Ich habe auch lange über die Frage nachgedacht. Ich kannte sie ja vorher, von da hatte ich ja auch die Möglichkeit, da ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich wäre, glaube ich, ähnlich unterwegs wie du, Patricia, aber auch so ein bisschen wie Marvin. Also was jetzt auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass wir jetzt irgendwie so richtig den Abstand verlieren. Also für mich wäre es eine gute Saison, wenn wir am Ende des Tages einen Euroleague-Platz erreichen und aber bis zum Ende hin quasi in Schlagsdistanz dran sind. Also wenn man sagen kann, okay, da hat uns jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Sieg gefehlt, fair enough, aber wir haben immerhin international erreicht. Wenn es jetzt am Ende jetzt so ist, dass wir am Ende auf Platz 6 landen und irgendwie 9 Punkte hinter Platz 5 hängen, dann würde ich sagen, scheiße gelaufen, da war definitiv mehr drin. Also es muss schon irgendwie knapp sein, aber ich glaube, für mich wäre ein Euroleague-Platz auch noch, dass ich sagen würde, es war eine gute Saison. Wir haben lange mitgehalten. Wenn wir wirklich, wie Marvin gesagt hat, am Ende uns direkt für die Champions League qualifizieren, dann wäre das für mich wirklich eine überragende Saison.
Es ist ja noch ein wichtiger Punkt, den man irgendwie mit einbeziehen muss, der natürlich eine gute Saison zu einer sehr guten macht und gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Nachlässigkeiten dann auch wieder verzeiht. Also natürlich ist es so, wenn wir am Ende ins Finale wiederkommen sollen, in der Europa League oder vielleicht sogar die Chance hätten, den Titel wieder zu holen, dann müssen wir da natürlich auch gewisse Inkonsistenzen in der Liga einigermaßen verzeihen. Ne? Das ist halt genau der Punkt. Also wenn wir, stell mal vor, wir kommen ins Finale der Europa League und landen am Ende auf Platz 5 oder 6, ja, dann ist also trotzdem noch eine sehr gute Saison, weil dann warst du im Finale und vielleicht hast du die Möglichkeit, das zu gewinnen. Und wenn du dich danach dann noch direkt qualifiziert hast, dann ist es trotzdem eine sehr gute Saison. Also es kommt halt immer drauf an. Ich gehe halt nur jetzt erstmal davon aus, dass ich erstmal nicht mit dem europäischen Wettbewerb beim Weiterkommen rechne und dass ich dann nur die Liga betrachte. Aber wie immer, wir wissen, keine Ahnung, wer wusste denn jetzt noch, dass die Eintracht so schlecht war oder wie schlecht dann die Eintracht war in der Glasner-Saison, in der wir den Europacup geholt haben? Das ist auch völlig egal. Das ist auch nicht wirklich relevant, weil wir halt fucking Europacup-Sieger geworden sind. So.
Ja klar, in der Rückschau, wir haben da schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, aber es wirkt natürlich oder es wiegt weniger schwer, weil du halt einfach auf der anderen Seite dieses krasse Gegengewicht mit diesem internationalen Pokalwettbewerb hattest. Ja.
Ja, das überstrahlt halt alles und im Endeffekt sichert dir das ja dann trotzdem auch die Teilnahme an der Champions League. War ja in dem Fall so, dass wir dadurch dann eben Champions League gespielt haben und da auch krasse Einnahmen generiert haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es geht ja dann auch immer noch darum, wie kannst du Spieler finanzieren, wie kannst du Gehälter finanzieren, wie bist du attraktiv für neue Talente. Und da hilft ja natürlich eine Champions League-Teilnahme enorm weiter. Und das war ja in dem Fall dann auch der Fall. Hätte man da das Euroleague-Finale am Ende dann verloren, ich glaube, dann würden wir auch anders über diese Bundesliga-Saison insgesamt sprechen, aber da das dann im Endeffekt ja irrelevant war, weil man eben diese Champions-League-Teilnahme dadurch gesichert hat und den Titel, nachdem man so lange irgendwie gelächzt hat, ist es ja eigentlich im Endeffekt gut gelaufen. Klar, darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass das dann im Endeffekt schon in der Bundesliga echt nicht mehr gut war. Aber mein Gott, wie Marvin es sagt, am Ende, wen juckt das heute noch nach diesem gewonnenen Finale? Aber da musst du es halt auch gewinnen.
Ja, das wissen wir noch nicht. Dafür müssen wir, wie Marvin gesagt hat, da erstmal hinkommen. Und da haben wir ja auch mit den Spurs jetzt auch erstmal einen toughen Gegner. Ich meine, jetzt bist du sowieso in der Phase, wo du sowieso keine leichten Gegner mehr hast. 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber das wird natürlich jetzt auch nochmal eine Herausforderung, da im April in den 2 Spielen da möglichst viel mitzunehmen, um sich da die Chance dann auch irgendwie zu erarbeiten. Aber da werden wir dann zu gegebener Zeit drüber sprechen. Das hat ja nochmal 2 Wochen Zeit, bis da das Hinspiel dann auch ist.
Bin gespannt, weil die ja in der Premier League auch nicht so toll am Performen sind. Nee, also sie sind aktuell 14.
Ja, was aber glaube ich auch zum Großteil, so habe ich es zumindest verstanden. Ich habe wenig Spurs-Spiele tatsächlich gesehen, was aber im Großteil, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass die hinten ziemlich löchrig sind in der Abwehr, aber der Sturm ist halt nach wie vor nicht zu unterschätzen.
Aber eine löchrige Abwehr ist ja schon mal, wäre gut, wenn sich das noch hält, bis wir gegen die spielen. Aber ja, wir werden ja kurz vorher nochmal drauf schauen und dann können wir auch nochmal schauen, ob sich was verändert hat.
So ist es. Aber ansonsten haben wir generell einen recht vollen Kalender. Ich hatte es gerade eben gesagt, das sind jetzt noch knapp 7 Wochen und in den 7 Wochen stehen zumindest mal 8 Ligaspiele und die 2 Euroleague-Spiele drin. Wie Marvin auch richtig gesagt hat, sehr viele Sonntagsspiele mit so wunderbaren Krachern. Sonntag 17:30 gegen Heidenheim, Sonntag 15:30 in Augsburg. Wer freut sich nicht, auf einen Sonntag nach Augsburg zu fahren? Was haben wir noch? Dann haben wir nochmal Sonntag 19:30 in Mainz. Freut ihr euch da schon drauf? Sonntag 19:30 in Mainz. Großartig.
19:30, muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, ist so eine Frechheit. Ich verstehe, dass ich glaube, da ist Augsburg gegen Kiel und ich verstehe, dass man, ich glaube, das ist in Kiel, dass man das nicht auf 19:30 legt für die Leute, die irgendwie nach Kiel fahren und so weiter und so fort. Und ich verstehe auch, dass die sagen, Frankfurt-Mainz, das ist nah beieinander. Mein Gott, ist jetzt nicht so, ne, ist jetzt nicht der Aufwand, dahin zu fahren. Aber ich verstehe nicht, warum überhaupt 3 Spiele an einem Sonntag sind. Kann mir das jemand erklären? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, weil zum Beispiel Kiel-Augsburg, das steht ja nicht mal in Verdacht, dass da irgendjemand europäisch spielt. Warum spielen die nicht Samstag?
Ich habe keine Ahnung.
Ich verstehe ohne nicht. Scheiß. Ich verstehe das.
Keine Ahnung.
Ohne Scheiß, das ist so frech, ganz ehrlich. Da sind echt einige Ansetzungen dabei, die finde ich auch
nicht
cool.
Aber hängt das nicht auch damit zusammen, welche Spiele sich der übertragende Sender gepickt hat? Also als erstes, so habe ich das verstanden, das war mir vorher
ja, gut,
auch nicht
aber
bewusst.
Also der Zone wird sich ja nichts gepickt haben, ja, Kiel gegen Augsburg als Einzelspiel.
Naja, aber ist die Frage, wer darf zuerst picken? Also das ist ja wie früher, wenn du auf dem Schulhof irgendwie die Leute für deine Fußballmannschaft ausgewählt hast, ja? Am Ende stehen immer noch 3 da, die eigentlich keiner von den beiden haben will, aber du musst sie halt einfach nehmen. Ist halt so. Also irgendeiner muss dann halt auch Kiel gegen Augsburg kriegen. Und wenn halt einfach Sky vorher gepickt hat, dann war das halt das Ding, was am Ende des Tages übrig war.
Ah, es ist in Augsburg, aber das macht ja jetzt auch nicht so viel Unterschied. Also die Strecke ist dieselbe.
Die Strecke ist dieselbe und ich glaube vom Reizfaktor, ob das jetzt in Kiel oder in Augsburg ist, das ist auch Jacke wie Hose, das interessiert so oder
ich
so.
Ich wollte hier, ne? Ich wollte nur keine Fake News verbreiten.
Ja, schon, korrekt, okay. Also ist in Augsburg. Aber ich glaube, das ist am Ende halt, wie gesagt, früher beim Picken für die Fußballmannschaften, das war halt einfach der dicke Junge, war übrigens meistens ich, der am Ende irgendwie zuletzt da stand und der dann irgendwo mitspielen musste, aber keiner ihn haben wollte.
Och no, das ist jetzt traurig. Das ist jetzt, hier bekommt die Sendung gerade ein ganz ganz traurigen Twist.
Entschuldigung.
Ja, tatsächlich.
Aber ist so.
Ein bisschen Downer jetzt hier jetzt plötzlich. Ja, nein, alles gut. Nee, ist alles gut. Nein, aber gut, Downer ist ja tatsächlich auch, wenn ich an Kiel, Augsburg denke, das ist für mich ein Dauer, immer während der Downer. Ja, also insofern, ja, was soll man machen? Ich finde es halt einfach irgendwie echt frustrierend, ja. Weil wirklich am Sonntag, ich finde, was Patricia gesagt hat, 19.30 Uhr ist immer eine Scheißzeit. Und am Samstag schön 18.30 Uhr, kein Drama von mir aus, auch wenn ich natürlich ein Traditionalist bin und die 15.30 Uhr Zeiten am geilsten finde. Ich lasse das mittlerweile auch echt mit mir machen, mit dieser Sonntagszeit, ne, 15.30 Uhr, ja, was, ja, gut, ist auch noch gut. 15.30 Uhr Sonntag geht für mich auch noch total fit.
Ja.
Kein Problem, Mama.
17.30 Uhr tut schon weh, aber 19.30 Uhr ist halt richtig kacke.
Ohne Scheiß, dann sag, ja, uns, dann sag uns doch, wir wollen nicht spielen. Soll ich spielen?
Klar, die Strecke ist jetzt auch nicht weit, aber es ist ja trotzdem so, da fährt ja jetzt jeder mit dieser S-Bahn und oder du fährst da mit dem Auto, aber es ist ja jetzt auch so, dass du da jetzt nicht innerhalb von 15 Minuten wieder auf dem Weg nach Hause bist. Das ist ja trotzdem irgendwie dann ein Aufwand und naja, wenn du da irgendwie um 6 Uhr morgens irgendwie auf der Matte stehen musst, weil du arbeiten musst, ist halt trotzdem nicht geil. So.
Ja, und es ist ja halt auch nicht so, dass ja, ne, das haben wir auch schon oft genug diskutiert, nicht jeder, der Eintracht-Fan ist, halt auch ultimativ in der Nähe von Frankfurt wohnt. Also gibt es ja auch genügend Menschen, die irgendwie aus Fulda, Marburg, Kassel, aus dem Odenwald oder sonst irgendwas kommen und dann da halt hinfahren. Ja, also die haben ja dann schon auch nochmal dezent Anreise und Abreise.
Ja, also ja, an sich schon eh ein Downer gegen Mainz zu spielen. Habe ich jetzt auch nicht immer die allerbesten Erinnerungen dran.
Nee, Saisonende.
Liebe Grüße an die Hinrunde.
Ja.
Aber keine Ahnung, das dauert jetzt noch ein bisschen, das ist im Mai. Vielleicht ist es ein schöner, warmer Maiabend, an dem man sich dann irgendwie, an dem man in dem Moment an Mainz vorbeizieht, weil man gewinnt. Kann ja sein, kann ja auch geil werden.
Ja, das ist natürlich richtig, da kann natürlich noch richtig Story dahinter stecken.
Fuck, ja. Du hast recht. Das ist ein richtiges Banger-Spiel, ey. Vollkommen, ja.
Ja.
Oh mein Gott, ey. Also ich meine, das ist halt natürlich das Ding, ne? Du hast ja jetzt eigentlich potenziell nur, also Leipzig ist natürlich echt immer noch ein ziemlicher Downer, dass wir noch gegen die spielen. Mhm. Aber ansonsten hast du nur theoretisch machbare Gegner in einem spannenden Umfeld. Also, das wird jetzt nochmal, jetzt ist die Zeit der wichtigen Spiele, der 6-Punkte-Spiele gekommen, ne? Wenn du jetzt gegen den VfB, wir werden gleich drüber sprechen,
ja,
3 Punkte holst, dann setzt du dich ab gegen die. Da wirst du von einigen die Träume dann auch zerstören. Also da ist echt recht viel dabei. Und gegen Mainz, ja, meine Güte, dass die auf der 3 stehen, ist ja sowieso ein Hohn.
Ja, also es kann gegen Mainz noch spannend werden, weil sie halt im direkten Umfeld sind. Leipzig, du hattest es gerade erwähnt, sind ja auch immer noch dicht dran. Gegen die spielen wir ja eine Woche vorher, also bevor wir gegen Mainz spielen dann. Und am letzten Spieltag, also allerletzter Spieltag dann in Freiburg, die ja auch gerade noch in Schlagdistanz sind. Also da sind noch ein paar wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten. Dann hast du ein paar Spiele gegen Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, ja, wie Mainz und St. Pauli ist ja da auch da unten in der Richtung irgendwo unterwegs. Und dann hast du halt so Spiele der Belanglosigkeit gegen Augsburg und ich glaube Bremen war auch noch dabei, ne?
Bremen, ja. Heidenheim ist noch dabei.
Ja. So, die halt irgendwo da im Mittelfeld rumgeistern, wo du halt auch nicht so richtig weißt, was du damit anfangen sollst. Also es ist auch wieder so ein bisschen Achterbahn der Gefühle, was den die letzten Spieltage angeht. Also es wird spannend, definitiv. Aber jetzt haben wir es ja schon gerade mehrfach angesprochen. Der nächste Gegner heißt VfB Stuttgart, die ja noch so ein bisschen eine Rechnung gegen uns offen haben nach dem Spiel in der Hinrunde. Ihr hattet es gerade eben schon erwähnt. Und die jetzt auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, so gemischten Gefühlen gerade irgendwie rauskommen, haben ja zuletzt, bevor es in die Länderspielpause ging, knapp gegen Leverkusen verloren, was ja auch irgendwie ein sehr absurdes Spiel war, wo sie dann irgendwie in der 90 plus x Minute dann noch das 4:3 von Leverkusen dann fressen mussten. Dann war so ein bisschen die Unruhe rund um Hoeneß, die ist ja jetzt anscheinend auch beendet, zumindest was ich so verstanden habe, hat er seinen Vertrag verlängert. Wie gefährlich ist denn Stuttgart gerade, Marvin?
Sehr. Sie sind immer noch gefährlich, aber es ist natürlich jetzt schon so, dass ich mit Stuttgart einiges jetzt geändert hat. Und zwar, also ich habe auch, die sind immer noch gefeierlich. Wir wissen, das ist eine super Mannschaft. Ich glaube, es hat ihnen auf jeden Fall unfassbar viel Push jetzt auch nochmal gegeben und Stabilität verliehen, dass der wichtige Vertrag mit Hoeneß jetzt unterzeichnet ist. Ne? Das ist natürlich etwas gewesen, wo viele gedacht haben, oh shit, das könnte jetzt nochmal in eine falsche Richtung gehen. Er hat sich zum VfB Stuttgart, die er ja stabilisiert hat, aufgebaut hat und fast zur Meisterschaft geführt hat, natürlich wirklich selbst ein Denkmal gesetzt, nachdem er bei so einem absoluten Nullumverein wie Hoffenheim war. Ja, was jeder am besten vergessen würde. Niemand weiß in 5 Jahren noch überhaupt, wo Hoffenheim liegt. Das ist meine wilde Prognose. Aber man hatte ja gedacht, okay, es könnte so ein bisschen in Stabilitätsrichtung gehen, jetzt ganz aktuell beim VfB. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass die späte Niederlage gegen Bayer Leverkusen schon Breaker war. Und Breaker tatsächlich für mich für die Saison. Weil du spielst ein gutes Spiel, du denkst, okay, alles klar, führst auch zur ersten Halbzeit und ringst den da echt ein super Spiel ab, gehst in 2-0 in Führung. Wollte Mate, aber der verkauft gar keine Mate-Cola.
Ich glaube nicht.
Ja, aber ne, also du machst ein super Spiel und gehst ja zweimal bis in Führung mit 2-0 und ja, dann gewinnst du das Ding so spät dann doch nicht durch ein krankes Gegentor in der, ich glaube Patrick Schick hat es dann am Ende geschossen.
Ja.
Also das ist ein Breaker zu Hause, dementsprechend glaube ich, dass sie uns gar nicht mehr so richtig gefährlich werden können, aber ihr wisst, angeschlagene Boxer sind besonders gefährlich. Ja, heute ist hier der Eintracht-Podcast-Doppelpass, so, wenn ich die Phrasen hier so raushaue. Aber es ist natürlich, müssen wir wissen, trotzdem glaube ich, dass das vielleicht für die Saison dann dementsprechend nicht mehr reicht. Deswegen glaube ich, wenn die Eintracht wachsam ist, geht da auf alle Fälle was.
Ich glaube, du kannst halt so ein bisschen schon Psychospiel da irgendwie machen. Die sind jetzt 8 Punkte hinten dran. Wenn die jetzt irgendwie in Führung gehen, dann haben sie natürlich so dieses Gefühl, in Schlagdistanz da weiter irgendwie ranzurutschen. Aber wenn du halt unsererseits früh dieses Tor machst, dann sind auf dem Papier oder halt auch im Kopf dann halt klar, okay, das sind jetzt 11 Punkte Abstand, die in dem Moment dann irgendwie in dieser Blitztabelle da stehen. Ich glaube schon, dass das den Druck erhöht und dass du da so ein bisschen mitspielen kannst. Also das wäre, glaube ich, wichtig, dass wir da früh in die Aktion kommen, dass wir früh versuchen, irgendwie sie unter Druck zu setzen, weil die werden nicht so stabil da unterwegs sein. Also ist zumindest meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Patricia, wie siehst du das?
Ja, ich bin gespannt, wie die auftreten werden, weil die haben ja jetzt natürlich auch den Endspurt. Die werden sich jetzt natürlich auch einen europäischen Platz sichern wollen. Aber gleichzeitig, wie wir es jetzt schon gesagt haben, die kommen ja aus einer Phase, die haben gegen Wolfsburg verloren. Dann haben die unentschieden, glaube ich, gegen Hoffenheim. Dann haben die, gegen die Bayern verloren und gegen Leverkusen verloren. Das klammere ich mal aus, weil ich es bei der Eintracht auch immer ausklammer. Ja. Zumindest versuche ich das. Dann haben sie aber auch gegen Kiel unentschieden gespielt. Also die kommen echt aus so einer richtig ekligen Phase, wo man dann auch zweifelt, und wir kennen das ja selbst auch, dass die Eintracht gegen ein paar Gegner nicht so performt hat, wie man sich das hätte gewünscht. Aber gleichzeitig ist es ja auch immer wieder so, dass sich so Mannschaften dann auch wieder aus dem Dreck ziehen können, wenn sie eine gewisse Qualität haben, und das hat Stuttgart. Also das ist ja jetzt auch keine Nulpenmannschaft. Die werden da schon ihre Ziele haben und es kommt halt jetzt drauf an, wie die aus dieser Pause kommen, ob die irgendwie immer noch damit zu kämpfen haben, da so unsicher sind oder vielleicht auch leicht zu brechen sind, wie du gesagt hast, wenn da irgendwie ein frühes Tor fällt oder wenn du denen direkt auf den Füßen stehst und die merken, oh scheiße, heute geht irgendwie wieder nichts, dass man da diese Mindgames spielen kann, oder die kommen halt aus dieser Pause und sagen, yo, scheiß drauf, jetzt Endspurt, wir wollen auch unsere Ziele erreichen. Und spielen da einfach wieder ein bisschen befreiter auf, eben auch mit diesem, dass die Trainerdiskussion jetzt erstmal beendet ist, dass du jetzt vielleicht mal ein bisschen Zeit hattest, durchzuatmen und so den Bundesliga-Alltag kurz zu vergessen. Da waren ja wahrscheinlich auch einige Spieler bei ihren Nationalmannschaften unterwegs. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Und es ist halt vor allem für beide Mannschaften ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Also es geht ja für beide noch um sehr viel. Keiner dümpelt da jetzt irgendwie im Mittelfeld rum und denkt sich, ja gut, die Saison jetzt ein bisschen ausklingen lassen, ne? Von daher, ich kann es irgendwie sehr schwer einschätzen, sehe aber auch, dass die Eintracht da auf jeden Fall vor allem auch den Heimvorteil hat und ja, da auf jeden Fall auch was mitnehmen kann. Also so ist nicht. Wenn man da jetzt selbstbewusst auftritt und eigene Fehler minimiert, was ja sonst so immer so ein bisschen unser Problem war, dass wir auch Gegner oft eingeladen haben. Wenn man das irgendwie abstellt, dann kann ich mir da auch schon vorstellen, dass die Eintracht da siegreich rausgehen kann, ja.
Glaubt ihr, dass es vielleicht auch hilft, dass Stuttgart in der kommenden Woche, weil wir es gerade eben mehr bei uns hatten, dass man über Pokale vielleicht noch so ein Stück weit die Saison retten kann, dass Stuttgart dann in der kommenden Woche im DFB-Pokal spielen muss, dass sie dann da vielleicht auch, wenn sie merken, so okay, ist jetzt nicht viel zu holen, dann einen Gang runterschalten und vielleicht den einen oder anderen auswechseln, um vielleicht über den Pokal noch die Saison zu retten?
Ist potenziell tatsächlich genau das, was ich mir auch schon gedacht habe. Ich glaube schon, dass sie schon den Anstand haben und auch wirklich die Liga auch normal beenden wollen. Aber es ist natürlich schon so, dass du im DFB-Pokal jetzt halt große Chance hast. Du spielst zu Hause gegen Leipzig. Das ist ja auch schon übrigens, ja, es ist halt auch nächste Woche schon. Ne?
Am
zweiten. Das ist halt wirklich schon ganz, ganz bald. Und du weißt halt, gewinnst du gegen Leipzig, jo, dann kommt entweder Bielefeld oder Leverkusen.
Kannst du dich im Pokal? Ach, das wäre auch was. Das wäre doch eine schöne Geschichte, wenn sich Stuttgart im Pokalfinale an Leverkusen rächt.
Ja, genau. Das ist genau die Geschichte, die du erzählen kannst. Und du weißt auch, Stuttgart gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen, ihr habt jetzt natürlich ganz viele Fans, weil ihr mal die Meisterschaft geholt habt. Aber wir wissen ganz genau, Leverkusen hat niemals so viele Fans wie die Stuttgarter. Die Stuttgarter, wir wissen eh schon, dass in Berlin alles voll mit Schwaben ist. Frag mal die Berliner, die jetzt schon ächzen, weil die ganzen Preise kaputt machen. Ja, aber dann kommen die ganzen Spätzle-Räuber kommen dann auf jeden Fall zu diesem Finale. Also insofern kann ich mir das auf alle Fälle vorstellen. Das wird ein Weg sein. Und dementsprechend glaube ich schon, wenn die jetzt halt merken, 80. Minute und 0-2, also wenn wir jetzt nicht mehr den Bock umstoßen können, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das spielt, auch wenn die es nicht zugeben wollen, spielt es ein bisschen eine Rolle, weil das halt jetzt auch so nah an unserem Spiel dran ist.
Ja, und ich glaube auch, also vielleicht ist es jetzt auch nur meine Fußballfan-Romantik, aber tief in meinem Herzen habe ich einfach die Hoffnung und den Glaube, dass man auch in Stuttgart verstanden hat, dass man diesen Fremdkörper Leipzig da so ein bisschen dann auch für Fußball-Deutschland einfach so ein bisschen aus diesem Pokal raushalten muss. Was keiner haben will am Ende des Tages, ist doch irgendwie ein Finale Leverkusen gegen Leipzig. Das kann doch keiner wollen.
Vielleicht ist es auch wieder das Finale, was wir verdienen. Man weiß es nicht.
Vielleicht auch, ja. Aber noch habe ich die Hoffnung, dass es ein Finale ist, was man sich vielleicht auch angucken will.
Nicht das Finale, was wir wollen, aber das, was wir verdienen. Aber ich hoffe mal nicht.
Ja, und dann, jetzt haben wir viel über Stuttgart gesprochen, dann lass uns doch auch nochmal über uns sprechen, weil da gibt's ja auch so die ein oder anderen Fragezeichen, vor allen Dingen hinter Spielernamen. Da habe ich so auf meiner Liste Traps, Skiri, Larsson, Højlund und Theat. Wie viel Sorge macht euch das, dass da jetzt überall noch so Fragezeichen dahinter sind, Patricia?
Ja, ist jetzt nicht optimal, ne? Also man kann es nicht ändern. Ich sag's mal so, es lief jetzt zuletzt, fand ich, trotz allem konnte man es einigermaßen kompensieren. Es hilft jetzt aber, finde ich, vor allem nicht da im Mittelfeld. Ich finde, da wird es ein bisschen eng jetzt auch mit Skiri. Ich glaube, Larsson war ja auch bisschen angeschlagen, so. Also wenn die beide angeschlagen sind, finde ich es sehr suboptimal, um es mal so auszudrücken. Aber ansonsten hat das ja jetzt, also Theat fand ich, war auch irgendwie schon schwierig, dass er gefehlt hat, aber im Endeffekt konnte man es sehr, sehr gut kompensieren. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn er dann auch bald mal wieder fit ist, weil der auch nochmal so eine Mentalität mit auf den Platz bringt und so ein gewisses Feuer und das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das kriegt man auch irgendwie anders geregelt. Und die Torwartgeschichte, ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich auch schon oft drüber geredet, beziehungsweise jeder hat sehr viel darüber geredet. Und ich finde, Santos macht's gut. Der hat ein richtig krasses Spiel gegen Bochum gemacht. Der hat Selbstvertrauen. Ich glaube, Trapp soll sich da in Ruhe auskurieren. Also ich finde, da muss man jetzt nichts überstürzen. Klar, wir wissen alle, Kauer ist jung, der hat auch schon Hust, Hust, Mainz Spiele gemacht, wo man sich dann am Ende vielleicht an den Kopf gefasst hat und dachte, oioioi, das war jetzt irgendwie auch nichts. Aber das ist nun mal so, er hat jetzt nicht die ultimative Spielpraxis. Das kann passieren, aber im Endeffekt hat er, glaube ich, auch echt krasses Selbstvertrauen. Der hat auch sehr, sehr viel Talent. Man sieht's ja, was der da rausgehauen hat. Und da mache ich mir jetzt gar nicht so große Gedanken drum, ehrlich gesagt. Also wer im Tor steht, steht im Tor. Und wenn Santos ist, umso besser. Ich finde, der macht's echt gut.
Ja, ich mache mir auch mehr Sorgen um dieses Thema Mittelfeld. Ich meine, wir wissen es jetzt noch nicht 100%. Es gab noch die Pressekonferenz, wo ja wahrscheinlich dann final diese Frage geklärt werden wird, ist erst Richtung Ende der Woche. Bislang weiß man nur, dass sowohl Skiri als auch Larsson noch nicht vollumfänglich im Mannschaftstraining wieder dabei sind. Und Højlund ist ja dann gestern auch vorgestern von der Nationalmannschaft abgereist. Dann wird es natürlich im Mittelfeld schon ein bisschen arg eng. Macht dir das auch Sorgen, Marvin, oder bist du da entspannt und sagst, naja, dann haben wir halt der Hut und im Zweifelsfall bauen wir da irgendwas drumherum oder ziehen Götze irgendwie zurück? Also was macht das mit dir?
Also ja, ich finde, ihr habt es gut illustriert. Also ich kann auch gar nicht mehr so ganz so viel dazu sagen, außer die Tatsache, dass ich auch bei Santos tatsächlich irgendwie relativ relaxed bin. Das kriegen wir schon hin. Das war klar, dass es irgendwann kommt, und das ist auch klar, dass irgendwann Santos einfach mehr Spielzeit bekommt. Genau, die bekommt er jetzt, wollte er auch. Insofern alles gut. Ja, im defensiven Mittelfeld muss ich schon sagen, dass ich nicht ganz so cool bin, weil das ist ja sowieso immer meine Achillesferse, bei der ich immer ganz klar darauf gehe, dass die breit genug besetzt ist. Aber du hast ja einen Spieler angesprochen, der durchaus ein großes Interesse hat, vielleicht auch erneut gegen Stuttgart zu zeigen, welches Potenzial oder welche Qualitäten er auch mit 29 noch hat. Und da ist es halt, wie ihr gesagt habt, Mo Dahoud. Und der Kollege kommt halt auch von Stuttgart. Er hat zuletzt auch bei Stuttgart, nicht komplett zuletzt, aber wurde ja ausgeliehen an Brighton und hat aber davor auch bei Stuttgart gespielt. Das heißt, er hat dem könntest du auch so ein bisschen Feuer machen und kann ich mir schon vorstellen, dass der auch nachweislich Qualitäten hat. Und dann machen wir halt mal so eine Ex-Doppel-Sechs aus Ex-BVB-Doppel-Sechs mit Dahoud und vielleicht wirklich mit Götze. Und dann schauen wir, dass wir dann oben vorne ein bisschen umstellen. Dann wäre mir jetzt auch nicht Angst und Bange. Aber es ist natürlich schon so, dass ich eigentlich schon gerade gegen so einen Verein wie Stuttgart natürlich schon meine Best-Elf hätte. Aber das Gute ist, wenn wir es hinbekommen, dann gerade mit der Mannschaft und dem Potenzial, was wir da haben. Und da bin ich eigentlich relativ optimistisch.
Dann lass uns.
Ja, ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders machen. Also ich würde vielleicht sogar Tuta auf die 6 vorziehen einfach und dann in der Abwehr umbauen. Kommt natürlich drauf an, was du dann da, wen du dann da übrig hast. Also ob Teat vielleicht zurückkehrt, dann kann man es natürlich aufziehen, auch ganz normal weiterhin mit Viererkette. Dann ziehst du halt Teat oder Christensen in die Innenverteidigung rein oder du hast Amanda, der ja jetzt auch zuletzt gespielt hat und immer mal so ein bisschen rangeführt wurde, weiß halt nicht. Collins haben wir auch noch. Ich glaube, Collins war auch nicht in der Startelf gegen Bochum. Das könnte man auch. Also ich glaube, in der Abwehr gibt es Optionen. Da kann man ein bisschen rumrotieren und Tuta kann ja auch die Sechserrolle ausfüllen. Und wenn man dann daneben irgendwie, ja, zum Beispiel wirklich Dahoud aufstellt, könnte Götze weiterhin vorne spielen, weil ich Götze aktuell für richtig stark halte und ungern auf seine offensiven Qualitäten verzichten würde. Klar kann er das auch aus dem Mittelfeld heraus machen, aber wenn er ein bisschen weiter von Haus aus vorne positioniert ist, habe ich das Gefühl, ist er auch direkt da involviert ins Offensivspiel. Und ja, wir haben Götze schon einige gute Aktionen zu verdanken in letzter Zeit.
Ist ein wichtiger Punkt, was ihr sagt. Seid ihr noch da?
Ja.
Sehr gut.
Ich war am Denken. Dann lass uns doch
mal. Ja, dann erzähle ich weiter.
Ja, dann, okay, ich denke.
Ja, nee, weil ich es total wichtig finde, was Patrizia gesagt hat. Denn es ist eigentlich so, dass, wenn wir ehrlich sind, Götze vielleicht seinen besten Eintracht-Saison gerade spielt. Ja, und das macht er natürlich im offensiven Betrieb. Deswegen, Patrizia, ich beuge mich deiner argumentativen Gewalt und sage auf jeden Fall, ja, dann lass uns ihn doch eher vorne positionieren. Ich mag deine Idee, dass wir Tuta vielleicht nach vorne ziehen, weil Götze ist momentan so brillant mit allem, was er tut und dementsprechend, ja, die Offensivpower dann lieber vorne lassen, nehme ich.
Dann lass uns doch mal unter der Prämisse eine Aufstellung bauen. Also wir hatten ja gerade eben schon gesagt, Dahoud wäre eigentlich so derjenige und Patrizia hat ja quasi Tuta schon daneben gesetzt, damit Götze wieder weiter vorne in der Offensiv, in den Offensivreihen für das nötige Genie sorgen kann. Dann lass uns mal da drumherum bauen. Wie sieht's aus mit Bahoya und Knauf? Weil Marvin, du hattest ja gesagt, du würdest am liebsten deine beste Elf stellen. Für mich gehören zumindest Bahoya und Knauf da mit rein, oder? Wie siehst du
das? Ja, es ist schon so. Ja, kann ich nachvollziehen. Für mich ist es tatsächlich jetzt auch gerade so. Also zumindest Bahoya würde ich auf jeden Fall komplett da jetzt sehen. Bahoya, der ein wirbelwindiges Spiel gemacht hat gegen den VfL Bochum, hat auch schon gegen Ajax war der auch schon richtig gut. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Bahoya da auf jeden Fall spielt. Ich mag Ansgar Knauf. Ich weiß nicht, kann man natürlich auch immer machen. Patricia, was denkst du? Knauf drauf?
Ja, also Bahoya auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Das wäre jetzt, finde ich, auch fast schon fahrlässig, dem den Flow zu nehmen und den nicht starten zu lassen. Bei Knauf überlege ich gerade, ob mir das nicht auch zu ähnlich ist vom Spielertyp und ob ich ihn dann vielleicht einfach als Backup quasi nehmen würde, wenn man dann halt durchwechselt. Ich bin gerade am Überlegen, ob, weil wir haben ja Götze vorne, wir haben Bahoya und wir haben Ekitike, ziemlich sicher. Ich denke, wir sind uns einig, dass das ja der Stürmer ist, der auf jeden Fall spielen wird. Ja,
safe.
Ich überlege halt, weil ob man so einen Batshuayi noch mit reinnimmt von Beginn an oder ob das so eine Joker-Rolle ist. Davon hängt dann natürlich auch ab, ob dann ein anderer Spieler, zum Beispiel Knauf, startet oder ein Usun oder eben nicht. Aber ja, da bin ich jetzt gerade so am Überlegen, vielleicht einen zweiten Stürmer mit reinpacken oder noch mehr so einen wuseligen Wirbelwind, dann hättest du halt Knauf und Bahoya. Bin ich mir gerade noch nicht sicher, aber ich tendiere zu Knauf auf der Bank und dann von der Bank nochmal für, wenn es dann ne, in den Endspurt geht und alle müde sind und dann kommt der wieder mit Tempo. Das hat auch oft funktioniert. Und dann halt wirklich einen Bahoya oder Batshuayi oder Usun oder so starten lassen. Wobei Usun jetzt auch nicht seine beste Phase hatte, aber ihr wisst, was das Gedankenspiel ist wahrscheinlich.
Ja. Verstehe ich. Da würde ich tatsächlich mit Batshuayi gehen, weil übrigens, ne, auch muss mal ganz kurz innehalten, ne? Der Typ ist seit 31. Klar, man könnte jetzt sagen, ah ja, der hat jetzt schon seine absolute Prime hinter sich. Aber man muss sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, wie der Kollege, wo der Kollege schon überall war. Meine Güte. Also es ist schon absurd, ne? Ich meine, wir haben ihn bei Dortmund ja gesehen, aber der war beim FC Chelsea. Und meine Güte, wo der schon alles überall rumgekommen ist und wo der auch schon gespielt hat und auch gezeigt hat, was er kann. Und wir sehen es ja jetzt auch schon, ne? Der macht nicht viele Startelf-Einsätze, hat aber schon immerhin zwei Tore gemacht, ne? Das ist schon nicht so schlecht. Und wie du es ja richtig sagst, die Quote, wenn wir uns angucken, ja, also da zeigt eher die Formkurve bei ihm eher deutlich nach oben. Dann würde ich auch fast sagen, lass uns das mal machen. Und ansonsten gehen wir mit Usun wieder von der Bank.
Das heißt aber auch, wenn wir jetzt mal auf das System gucken, wenn wir mit der Doppelspitze agieren und wir haben Bahoya und Götze, das heißt, wir sind eher in so einem wahrscheinlich 4-2-2-2, also mit zwei Stürmern und zwei, ja, Zehner / irgendwie Flügelspieler, Spielmachern, die dahinter agieren.
Hast du schön erläutert.
Okay. Und dann, wenn wir die sechs da vorne in der Offensive haben, dann läuft es ja auch zwangsläufig dann auf eine Viererkette drauf hinaus. Oder würdet ihr noch einen irgendwo dazwischen bauen und wirklich komplett offensiv und nur mit Dreierkette agieren? Nee, Viererkette, oder?
Ja, in meinem Kopf war es eine Viererkette.
Okay, und die Viererkette sieht wie aus, Patricia? Also wer spielt da?
Tuta haben wir vorgezogen.
Yes.
Im Endeffekt würde ich Brown, Koch und Christensen drin lassen und dann quasi nur Tuta ersetzen und würde wahrscheinlich Collins auf die Außen setzen und Christensen zu Koch in die Innenverteidigung ziehen oder so.
Hervorragend, so habe ich es auch schon aufgemalt. Das war nämlich auch mein Gedanke. Oder würdest du was anders machen, Marvin? Also Amanda war ja noch die andere Option, die hatte Patricia gerade eben kurz ins Spiel gebracht.
Nee, also erstmal bin ich begeistert, dass du malen kannst, so. Ne? Also insofern,
also, wenn du malen, ich habe Namen auf meinem virtuellen Aufstellungsding dahin gezogen. Wenn ich malen würde, das könnte irgendwie keiner erkennen.
Aber ich finde, nee, wir lassen das so. Also ich glaube, Namdi Collins genauso auf der Position ein bisschen nach rechts gezogen, halte ich für eine gute Sache. Und ich finde es auch total geil. Ich meine, Namdi Collins wird am Ende diese Saison sagen, dass er wahrscheinlich wesentlich mehr Spiele gemacht hat, als er sich gedacht hätte.
Ja.
Und der ist jetzt schon bei 17 Bundesligaspielen. Das ist jetzt schon ganz gut. Und wie gesagt, da wird auf jeden Fall eins mehr dazugekommen gegen VfB. Vielleicht auch wieder eines seiner besseren. Also insofern, nee, genauso machen wir es. Den packen wir eher nach rechts. Und dann haben wir ein bisschen mittigeren Christensen und ja genau, und dort läuft's. Super. Ist doch eine gute Mannschaft. Und dann sehen wir halt natürlich auch, was wir uns für Alternativen geschaffen haben, ne? Dass Namdi Collins halt jetzt einfach mal so da reinkommt, ja. Niemand hat ein schlechtes Gefühl. Und auch klar ist auch, dass ein Aurel Amanda, der jetzt natürlich einen schwierigen Start hatte, der natürlich dadurch, dass er so lang verletzt war, jetzt natürlich nicht optimal am Start ist, aber der wird uns in der nächsten Saison dann auch noch ein Vorteil sein. Und das ist ja auch krass, der ist ja auch erst 21.
Ja.
Und der wird auch nicht vernachlässigt und so. Das wird auch noch alles passieren, eins nach dem anderen. Das braucht auch jetzt noch seine Zeit, aber der wird auch nochmal reinkommen.
Ja, ich regelmäßiger. An dieser Stelle auch nochmal meine Bewunderung und Begeisterung ausdrucken für eben erwähnten Namdi Collins. Ich hatte gehofft, dass er einiges an Spielzeit in dieser Saison bekommt, dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht, und ich finde das nach wie vor herausragend, dass wir es geschafft haben, diesen Spieler zu verpflichten, weil ich glaube, der hat noch eine lange Fußball-Zukunft vor sich. Und ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre bei der Eintracht spielt, weil ich glaube, da ist noch nicht mal annähernd in seinem vollen Potenzial angekommen. Hervorragend. Dann haben wir eine Aufstellung. Dann hätte ich jetzt gerne noch Ergebnistipps von euch, lieber Marvin. Wie tippst du denn, wie geht das Spiel gegen Stuttgart am Samstagabend aus?
3-1.
3-1.
Ja. Ich bin heillos optimistisch, aber ich will auch jetzt mal klare Ergebnisse sehen, und ich glaube ganz ehrlich, von dieser am Abend Fight, und ich glaube, da wird auch jeder auch von den Fans komplett mitgenommen sein. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, das wird eine schöne Stimmung. Es ist wie gesagt ein absolutes Topspiel, und jeder scharrt schon mit den Hufen. Ich habe schon viele Leute gehört, die auf der, ja, die unterwegs sind und nach Karten fragen. Also die Absätze sind hoch, und dementsprechend will jeder irgendwie in dieses Stadion kommen. Also ich glaube, das wird gut, und da sind wir alle motiviert. Da hat jeder auch noch seinen Kater von Freitag ausgeschlafen, wenn er weg war. Also insofern ist da wieder die Zeit, das ein oder andere wunderbare Fußballfest uns anzugucken. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück mit dem Wettergott. Wenn ich mir das gerade so angucke, da ist zwar bei die Regenwahrscheinlichkeit gerade bei 35%, aber kann ja sein, dass es gerade zu der Zeit da noch einigermaßen gut bleibt, und dann hoffen wir mal. Und dann wird das auf jeden Fall ein schönes Spiel.
Klingt doch gut. Patricia, was ist dein Tipp?
Mein erster Gedanke war auch 3-1, deswegen nehme ich das jetzt auch einfach auch. Und wir haben zweimal 3-1 als Tipp.
Ja. Wir haben es fast dreimal. Ich habe auch drei Tore. Ich glaube aber, wir spielen endlich mal wieder zu null. Ich habe großes Vertrauen auf Santos und die Abwehr, und dass das zu null ausgeht. Ich weiß, es ist ein bisschen illusorisch, zumindest wenn man sich anguckt, wie viele Tore eigentlich auch Stuttgart so im Schnitt geschossen hat. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal wieder zu null spielen. Von daher ist mein Tipp 3-0.
Ich finde geil, wie heillos positiv wir hier gerade sind.
Selbst es ist in einem
einfach Halbgerät. So eine, ja wirklich, wirklich, es ist einfach so eine Länderspielpause, und man hat jetzt nicht irgendwie direkt ein Spiel, an das man nochmal irgendwie einen Rückblick machen muss und wo man dann nochmal sagt, aber was ist denn schlecht gelaufen? Und auf einmal tippen alle drei Tore und Sieg und entspannt und oh, wird geil.
Ich habe nicht gesagt
ich aber
entspannt, ich habe aber gesagt 3-0.
Du hast 3-0 gesagt, was also... Das ist schon relativ entspannt, muss ich sagen. Das ist schon eines der entspannteren Spiele, was ich diese Saison gesehen habe.
Weiß ich nicht. Es kann ja auch ein energiegeladenes 3-0 sein. Also das heißt ja.
Oder so die ganze Zeit 0-0 und du wirst die ganze Zeit hinten reingedrückt und dann so ab der 80. machst du einfach drei Tore.
Maybe. Geht auch.
Dann wäre es nicht entspannt.
Geht auch.
Dann wäre das. Es
wird ein zittriges 3-0. Okay, alles klar.
Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Also.
Knappes.
Guter
Sendungstitel schon.
Zittriges oder knappes 3-0?
Nee, wenn dann ein zittriges 3-0. Also ich meine, das ist ja doch der Wahnsinn, ja. Nee, also gucken wir mal im Endeffekt. Wo ich auch drauf gucke, ist, dass wir eben über Collins gesprochen haben. Der ist gerade schon wieder bei der U21 am Start. Spielt da ja Knauf ist auch auf dem Platz. Also da sind auch die jungen Wilden unserer Eintracht da auch schon wieder für die U21 am Start, die ja heute in Darmstadt ja residiert. Also noch keiner ein Tor geschossen, kann ja vielleicht noch kommen. Und Aurel Amandin ist zumindest auf der Bank für die Schweiz, ist auch relativ schnell wieder dort berufen worden, soll da perspektivisch ja auch eine wichtige Rolle spielen und da bin ich nicht ganz sicher, dass der das zumindest in der nächsten Saison auch bei der Eintracht hinbekommt. Sowieso immer wieder interessant zu sehen, wie viele europäische Spiele jetzt mittlerweile unsere Adler machen, die jetzt immer mehr auch in den Länderspielen berufen werden. Und ich weiß noch, früher gab es dann echt so, das war ja schon, also da war die Schweiz schon das absolute Top-Team, ne? Also wo du gesagt hast, ach guck mal, wir haben Schweizer Nationalspieler oder einen österreichischen Nationalspieler. Mittlerweile ist das halt alles on another level. Wir wissen ja, ich weiß nicht, wer das ja mitbekommen haben, wie viel über Ekitike schon gesprochen wurde, der in der französischen U21-Nationalmannschaft einen Dreierpack reingehauen hat. Also das ist jetzt schon echt eine wahnsinnige Kiste. Gut, soll er jetzt einfach mal machen, weitermachen. Wo ich natürlich so ein bisschen drauf schiele, und da können wir ja dann aber auch drauf kommen, wenn wir gegen Tottenham uns das Spiel nochmal genauer angucken. Wir wissen ja auch, Mathys Tel war ja durchaus ein Spieler, der bei der Eintracht gerüchtet wurde, der aber mittlerweile dann bei Tottenham spielt. Dann vielleicht spielt da, wie soll ich sagen, die Spieler, die eigentlich zusammenspielen sollten, dann gegeneinander. Gucken wir mal, wie das so läuft. Aber das ist für das Zukunfts-Marvin-Ich oder das Zukunfts-Ich noch ein Diskussionspunkt, also für den nächsten Podcast.
Ja, da werden wir uns auf jeden Fall bei unserem Ausblick auf das Tottenham-Spiel mit beschäftigen. Den Tell hatte ich da vorhin auch schon gedanklich auf meinem Zettel, dass wir da nochmal drüber sprechen müssen. Genau, aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. Hinspiel ist am 10.04. in London. Also da werden wir dann auch nochmal über das Thema Auswärtskontingent und Anreise und hast du nicht gesehen sprechen. Aber das ist ein Thema für den Zukunfts-Marvin, wie wir gerade festgestellt haben. Gut, ich glaube, in dem Sinne sind wir auch für die Woche durch. Oder habt ihr noch ein wichtiges Thema, was ihr hier ansprechen wollen würdet? Schweigen deute ich jetzt mal als nein.
Genau. Ja.
Hervorragend. Dann sind wir auch wieder zurück aus der Länderspielpause. Wir hoffen, dass ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnlich motiviert jetzt auf jeden Fall nach dieser wunderbaren Sendung seid für die Schlussphase der Saison 24-25, lasst uns doch gerne mal in den Kommentaren wissen, mit welcher Stimmungslage ihr in dieses letzte Saison geht. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Fußballwochenende, genießt das Heimspiel der Eintracht gegen Stuttgart und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.